HR3, der Gast des Tages bei Bärbel Schäfer live.
Ja, einer der besten und einer der bekanntesten Sportmoderatoren. Ein Mann, der bestimmt vom Fußball träumt, der auf jeden Fall Fußball lebt, der Fußball atmet und jetzt auch über Fußball ein Buch geschrieben hat. Guten Morgen, Gerhard Delling.
Guten Morgen.
Ist es so schlimm, die Diagnose, oder noch schlimmer, als ich ahne?
Nein, immer wieder, ja. Also es ist immer wieder so schlimm und manchmal noch viel schlimmer, aber dazwischen auch wieder gerade nicht, weil... Also das Leben hat so viel zu bieten. Fußball ist eine Seite, aber Sport insgesamt eine.
Ich bin beruhigt. Sie wissen, dass es noch andere Dinge gibt außer Fußball.
Ja, ab und zu.
Das weiß man ja bei so fußballverrückten Männern nicht immer. Kann das eine Sucht werden, Fußball?
Das kann schon Lebenselixier sein, nicht? Also alles kann man übertreiben, aber wo ist die Grenze? Ich weiß nicht, solange man sich einigermaßen ja, vernünftig mit so Dingen beschäftigt, das ist nicht nur beim Sport so, sondern auch bei anderen Geschichten, das muss schon ein vernünftiges Maß haben. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag irgendwie ein Fußballspiel sehen muss oder
Sie gucken noch bestimmt
muss.
Auch die italienische, die japanische Liga. Und wenn ihr Dorfverein auch noch mal spielt, gehen sie auch noch an Platz.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Reihenfolge ist verkehrt. Zuerst den Dorfverein, TSV Sasel in Hamburg. Da gehe ich schon dann ab und zu auch mal hin zum Schnuppern bei den anderen. Aber manchmal spiele ich noch selbst tatsächlich, versuche es noch dort.
Bei den alten Herren habe ich
Alten Herren. Und inzwischen ist es aber so, ich bin leider schon so ein hyperalter Herr. Und deswegen muss ich auch mal überprüfen, ob das alles noch so Sinn macht mit meinem Knie.
Über Ihr Knie müssen wir nachher sprechen. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, 50 Jahre Bundesliga, wie ich sie erlebt habe. Und Sie sagen ja selbst, Sie sind ein Kind der Liga, ja? Für alle, die jetzt schlecht im Rechnen sind, wollen wir mal kurz nachhelfen. Sie sind Jahrgang 59.
Das müssen wir heute unbedingt ansprechen. Ja, leider ist
unbedingt.
Das ist natürlich der Fluch auch dieser Bundesliga. Wie kann die jetzt 50 Jahre alt sein? Ne? Ja. Da wird mir immer sofort wieder klar, dass ich das auch schon überschritten habe.
Und Sie haben sich hingesetzt und wirklich ein Kompendium, kann man ja schon sagen, über die Bundesliga geschrieben. Warum war es Zeit dafür?
Also weil jetzt natürlich dieses Datum anstand und während ich da so vor allen Dingen mal so an der Struktur gebastelt habe und darüber nachgedacht habe, ist mir allerdings aufgefallen, dass man das eigentlich nie ganz erfüllen kann. Also es hätten eigentlich, glaube ich, so um die 3.000 bis 4.000 Seiten werden müssen. Es sind nicht mal 500, sondern knapp darunter. Also ich musste nachher ganz viel streichen, weil ich sonst immer noch am Schreiben wäre.
Das kann ich mir vorstellen. Also wir haben genug Futter, um über all das zu sprechen, was die Bundesliga ausmacht. In erster Linie natürlich die Spieler, die Fans, die Reporter wollen wir natürlich nicht vergessen. Denn man muss ja sagen, dadurch, dass andere Fußball spielen, können sie ja die Miete bezahlen, ne?
Ja, klar.
Sie lassen andere laufen und sind heute unser Gast. Ganz entspannt. Ich freue mich, dass Sie da sind, Gerhard Delling. So oft steht er für uns am Mikrofon und analysiert die Topspiele der Fußballliga. Heute ist Gerhard Delling unser Gast des Tages. Spielen Sie am Wochenende eigentlich selbst Fußball?
Ja, also ich würde gerne jedes Wochenende spielen. Ich würde auch gerne in der Woche immer mal wieder spielen. Allerdings am Wochenende arbeite ich meist. Das ist das Handicap. Und das war schon sehr früh in meinem Leben so, weil ich schon mit 16 quasi bei der Zeitung angefangen habe. Damals konnte man das immer noch so unter einen Hut bringen. Dann bin ich dann mit dem Fahrrad dann nach dem Spiel in die Redaktion gefahren. Aber heutzutage ist es schon schwieriger.
Genau, damit haben Sie ja so Ihr erstes Geld verdient. Aber wann war denn Ihr erstes Mal in einem Fußballstadion?
Ja, so genau auf den Tag kann ich das gar nicht sagen. Es war aber auf jeden Fall, das weiß ich noch, das Spiel HSV gegen Hertha BSC Berlin. Wir wohnten 100 Kilometer entfernt von Hamburg. Das war also jetzt nicht wirklich auf der Agenda. Auch schon allein von den Kosten her, da andauernd hinzufahren. Das waren dann doch immer so mehrere PKWs, die jedes Wochenende sich dahin bewegten. Und dann wurde nachher die Erfahrung ausgetauscht. Und irgendwann stand ich dann da für 3 Mark, bin ich mir relativ sicher, hat das damals gekostet, auf der Stehtribüne. Und war natürlich fasziniert von der Atmosphäre.
Wer hat Sie denn angefixt? War das Ihr Vater? Haben Sie Geschwister? War es der Onkel, der Großvater?
Das war die Straße. Eigentlich mehr, also wirklich mehr auf der Straße. Hat sich alles auch abgespielt. Wir haben auch jeden Tag irgendwie Sport grundsätzlich sowieso getrieben, Wettrennen gemacht, aber natürlich auch jeden Tag Fußball gespielt. Und das so auf diesem Wege habe ich mich auch so nach und nach so ein bisschen gelöst von dem wunderbaren Kokon, den ich zu Hause hatte. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen. Aber es ging immer irgendwie ein Stück weiter. Erst war es direkt vor dem Haus, dann spielte man Straße gegen Straße. Dann innerhalb des Ortsteils gab es dann ein großes Bolzfeld, wo gespielt wurde und dann irgendwann im Verein und dann wurden die Reisen länger.
Und wann haben Sie angefangen, selbst von der eigenen Fußballerkarriere zu träumen?
ehrlich gesagt, von der richtigen Karriere, also mit der man Geld verdient, nie, weil das kann man heute vielleicht gar nicht mehr verstehen, aber das gab es damals nicht. Also den Beruf Fußballer gab es definitiv nicht. Es gab ein paar Superstars wie Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Haller etc. Aber dass man nun wirklich auf diese Karte setzen konnte und dass sich daraus für also richtig ein Berufsbild ergeben könnte.
Nee, das Berufsbild hinterher nach der Karriere war ja eher Trinkbütchen oder Tankstelle, oder?
Ja, auch so ein Zeitungsshop, Kiosk beispielsweise, sowas. Ja, auch bei den Spielern natürlich, aber die meisten, die hatten ja auch wirklich einen richtigen Beruf gelernt, nicht? Also es gab nicht so viele, die schon damals so leidlich ein bisschen irgendwas gemacht hatten und dann konsequent auf diese Karte setzen konnten. Das wäre also sehr verwegen gewesen.
Und Leistungszentren, wie man jetzt die Jugend schon fördert, das gab es ja damals eigentlich auch noch nicht.
Nein, sie wurden zumindest nicht bezahlt. Das Leistungszentrum war draußen auf der Straße, genau.
Nun würde ich Sie ja so fit, wie Sie verbal sind, so flexibel eher in den Angriff schicken. Auf welcher Position haben Sie denn gespielt als Junge?
Ja, ich war immer links außen. Damals hieß das auch immer bittererweise links draußen, weil das war der Erste, der rausgenommen wurde, wenn es irgendwie einigermaßen lief oder wenn es nicht lief. Also je nachdem, wie so der Spielstand war. Also links außen war gefährliche Position und hatte sehr viel mit Laufen zu tun. Und das hat mir damals zum Teil gefallen, weil ich gerne gelaufen bin, aber dann irgendwann auch nicht mehr so sehr, weil man immer nur eigentlich abhängig davon war, was die anderen mit einem so anstellen wollten. Und das ist beim Torwart genauso übrigens, nicht?
Sie nehmen die Dinge lieber selbst in die Hand. Stimmt denn das, dass Sie Uwe Seeler mal im Kaufhaus begegnet sind? Haben ihn angesprochen? Also, das war ja eines Ihrer Kindheitsidole.
Zum Glück war meine Mutter sehr aktiv. Die hat das gerettet. Wir sind damals, mein Vater musste beruflich mit dem LKW ab und zu nach Hamburg. Und wenn Zeit war und Schule gerade nicht oder Ferien, dann sind wir mitgefahren. Das war so ein Tag. Und als Belohnung durfte ich mir dann in einem großen, für mich natürlich riesengroßen Kaufhaus in dieser Weltstadt Hamburg, durfte ich mir dann ein kleines Geschenk aussuchen und stand da nun und hatte in der einen Hand irgendwie ein Plastikteil und in der anderen, weiß ich noch ganz genau, ein kleines blaues Polizeiauto aus New York und war am Überlegen, welches ich nun nehme. Und auf einmal gucke ich so zur Seite, steht da Uwe Seeler.
Nein.
Bin ich gleich erschrocken zu meiner Mutter gerannt, habe gesagt, du, das muss doch, das ist der doch, das kann doch gar nicht anders sein. Und sagt sie, nee, das ist der und so. Und dann sag ich, ja, will ich ein Autogramm, kannst du mir mal eins holen? Und da hat sie gesagt, na, das musst du wohl schon selber machen. Und dann bin ich da also hingestappt und habe das dann auch irgendwie rausgebracht und habe auch eins bekommen. Der war wahnsinnig aufgeschlossen, also wirklich so, wie man ihn kennt, ganz ohne Allüren. Und sah nun, dass ich in jeder Hand so ein kleines Geschenk da hatte und sagte, was willst du denn damit? Und ich sage, ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich darf nur eins haben. Er sagte, das Polizeiauto ist doch viel besser. Dann habe ich gesagt, da hat er eindeutig recht und habe es natürlich genommen.
Und das Autogramm auch.
Ja, klar.
Hängt es heute noch in Ihrem Schreibtisch in der Redaktion?
Nee, das ist irgendwann mal verschütt gegangen. Aber das Auto hatte ich bis vor so 2-3 Jahren noch. Dann hatten wir mal Besuch von so ganz kleinen Wonneproppen und die brauchten dringend was zum Spielen und denen hatte ich das damals mitgegeben.
Gerhard Denning, ob man Sie anrufen könnte als Telefonjoker beim Thema Sport, ja, das müssen Sie mir gleich sagen. Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Na, nur weil ich Ihre Nummer nicht habe.
So einfach ist es nicht.
Gerhard Denning, Sie stehen mitten im Fußballgeschehen. Sie kennen Spieler, Manager, die Macher der Fußballclubs. Sie müssen auch so eine Art wandelndes Fußballlexikon oder Sportlexikon sein. Bestimmt kann man Sie als Telefonjoker in Sportfragen anrufen, oder?
Also würde ich wirklich nicht machen. Ich habe schon mal auch so Quiz-Sendungen gesessen und da sind so Fragen über Politik, Wirtschaft und so ging mir zum Teil leichter von der Hand, als dann, wenn es tatsächlich in so Geschichten ging, wer schoss welches Tor, wann war das? Ich vergesse sowas so wahnsinnig schnell. Das hat auch einen Vorteil, man ist nicht so nachtragend übrigens. Was ich nicht vergesse, sind Begegnungen, also vor allen Dingen persönliche Begegnungen mit Menschen. Das ist auch in diesem Buch eigentlich so der zentrale Punkt. Es sind natürlich auch ein paar Fakten da drin, aber eigentlich geht es darum, wie sind mir Menschen begegnet, wie bin ich denen begegnet, was hat sich daraus ergeben. Sowas habe ich sofort fotografisch wieder gleich
und
vor mir.
Und das sind bei allem akribischen Zusammentragen aller Daten, also welcher Club hält in welcher Saison den Rekord am Verkauf von Getränken, Karten und Preisen und Pokalen, da ist ja wirklich alles drin, muss ich sagen, hat das Buch 50 Jahre Bundesliga wirklich ganz, ganz starke Momente, wenn sie wirklich persönliche Momente schildern. Also wenn man als Beispiel jetzt Herrn Overath als Spieler kennt und Sie ihn aber eben auch als Manager erleben. Das sind ganz starke Augenblicke.
Ja, und vor allen Dingen, also wenn man auch zum Beispiel Wolfgang Overath wirklich mal aus der Nähe erlebt und weiß, was für ein Engagement dieser Mann an den Tag legt in karitativer Hinsicht. Uwe Seeler beispielsweise ist für mich bis heute ein Rätsel. Man muss sich das mal vorstellen. In der heutigen Zeit gäbe es einen solchen Spieler, der würde niemals durch die Stadt laufen können, geschweige denn sonst irgendetwas mit wirklich den ganz normalen Menschen zu tun haben. Und dieser Uwe Seeler, der geht auf Golfturniere und versucht da Geld einzusammeln für eine Stiftung, die sich wirklich nur darum kümmert, ärmeren Menschen und Menschen mit Problemen eine Hilfestellung zu bieten. Der macht das alles händisch selbst. Der ist jede Woche unterwegs. Der spricht mit jedem. Den kann man ansprechen, den kann man anfassen. Das ist einzigartig.
Wie ist das denn heute mit jungen Spielern? Da werden die erstmal abgeschirmt wahrscheinlich von ihrem Manager, von ihrem Bodyguard und tauchen in einem großen Bus auf, ins Stadion und wieder raus. Haben
also
die
wirklich
keine Nähe mehr zu der Bevölkerung? Komm, Lukas Podolski in Köln, der war doch auch...
Ja, also es gibt ja immer noch die, die sich ein bisschen weiter vorwagen. Verständlicherweise ist das heute bei vielen auch deswegen nicht so ausgeprägt, weil, sag mal, glaube ich, auch der Abstand, den andere Menschen halten, sich verringert hat. Also heute geht man da schon mal ein bisschen deftiger drauf zu. Also ein bisschen Verständnis habe ich schon dafür, dass das nicht so ist. Aber es ist die Gefahr schon, dass man irgendwie so in so einer Parallelgesellschaft groß wird.
Wenn man über den Fußball spricht, haben Sie gerade auch nochmal selber gesagt, sind die großen Namen natürlich immer Netzer, Beckenbauer, Breitner, Seeler, Fritz Walter, Gerd Müller. Was glauben Sie denn, sind die Spieler, von denen wir, wenn es das Buch dann gibt, 100 Jahre Bundesliga, die heute aktiv sind, denn dann sprechen werden?
Also ich würde mir wünschen, dass wir dann zum Beispiel über einen Sebastian Schweinsteiger sprechen, der sich da richtig nochmal rausgezogen hat. Ja, der vielleicht noch ein ganz großes i-Tüpfelchen setzen kann bei der nächsten Weltmeisterschaft. Das wäre eine herausragende Geschichte. Ich glaube, wir werden dann nicht nur über den Bastian Schweinsteiger reden, sondern vielleicht über das gesamte Mittelfeld. Wir haben so hervorragend ausgebildete Fußballer im Augenblick, wie glaube ich zuletzt, wenn überhaupt, in den 70er Jahren. Das heißt, da kann so viel draus entstehen.
Und wo bleiben die Titel, bitte schön, Herr Delling, wenn wir das denn alles haben?
Ja, die, also...
Ja, hallo?
Nein, die müssten eigentlich ja schon mal irgendwie kommen. Ich bin, nur, was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn wir dann gerade mal wieder gute Spieler haben, dass wir dann sofort sagen, es muss ein Titel her, weil Titel ist die Krone. Das kann nicht so einfach funktionieren. Da gehört
das
eine ganze Menge mehr dazu.
Das sagen die Spieler aber selber auch.
Ja, das ist, wenn ich das sage, ist es aber in Ordnung. Wenn die Spieler das sagen, ist es ganz schlecht, weil die natürlich von ihrem Anspruch her schon dafür sorgen müssten, dass es dann doch zumindest mal möglich wird. Also die letzte Europameisterschaft war eine riesen vertane Chance, weil gegen diese Italiener darf diese Mannschaft nicht verlieren. Dafür ist sie einfach zu gut.
Also dürfen wir auch sagen, dass man so ein Spiel eigentlich mal gewinnen kann, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Fußball spielen und das zu trainieren.
Nein, das Spiel muss man gewinnen. Also ich glaube, das war so ein bisschen, da kam so ein bisschen auch Schlendrian mit rein, ein bisschen Überheblichkeit von allen Seiten. Dieses Italien-Spiel, das war ja schon fast ein GAU. Aber das wird nicht wieder passieren, hoffe ich zumindest. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was die WM 2014 anbelangt, weil die Qualität einfach zu groß ist. Die können richtig was.
Und außer Schweinsteiger, noch ein Name, von dem Sie sagen, na, in 30, 40 Jahren ist das einer...
Ja, man muss jetzt mal abwarten, wie das mit Özil weitergeht. Von den Voraussetzungen her fußballerisch ist das ja auch ganz herausragend. Da kommt jetzt vielleicht nochmal dann die körperliche Komponente ein bisschen dazu. Da kann man sicherlich noch was machen. Manuel Neuer ist ein Torwart, der nicht nur gut hält, sondern das ist ja auch schon mittlerweile eine richtige Persönlichkeit geworden. Und da war tatsächlich vielleicht, wobei ich auch zu Anfang skeptisch war, der Wechsel nach München vielleicht gar nicht so schlecht für ihn. Auf jeden Fall hat der sich deutlich weiterentwickelt. Also wir haben auf so vielen Positionen mittlerweile wirklich Leute, die richtig auch mal Führungsqualitäten zeigen könnten. Und da, glaube ich, da wird sich's entscheiden. Also ob das zum Beispiel die Trainer zulassen, ob man das heute überhaupt so will und ob die sich das auch nehmen.
Gut, und wie Ihr Weg war vom jungen Sportreporter zum ganz bekannten Fernsehmoderator, dazu vielleicht gleich mehr mit Gerhard Delling. Wonach riecht eigentlich die Luft in einem Fußballstadion? Gerhard Delling muss es wissen, denn Sie haben mit 16 Jahren bereits begonnen, die Fußballberichte für die Sportredaktion aus den unterschiedlichen Stadien für Ihre Heimatzeitung aufzuschreiben. Und die Ergebnisse haben Sie dann selbst mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren. Das klingt wirklich sportlich.
Ja, das war gleichzeitig mein Training, nicht?
War das Leidenschaft zum Fußball oder gab es dafür besonders viel Mark und Pfennig?
Also das war für mich genial. Ich habe immer schon sehr, sehr gern geschrieben, also auch in der Zeit vorher. Ich habe, glaube ich, auch schon als kleines Kind neben dem Ball immer versucht, auch einen Schreiber in der Hand zu haben und habe mir alles von der Seele geschrieben, wenn es mir schlecht ging. Das hat mich irgendwie befreit und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Haben Sie Tagebuch geschrieben als einziger Junge in der Klasse?
Nee, Tagebuch habe ich nicht geschrieben, sondern das war also in Abständen, wenn wirklich irgendwie was vorgefallen ist, bei großem Liebeskummer beispielsweise oder bei was damals auch war. Also man hat ja schon auch über Politik sehr viel diskutiert, also bei gravierenden Entscheidungen oder als Adenauer gestorben ist beispielsweise. Das war ja auch damals ein richtiges Event, als die Trauerfeier übertragen wurde. Das sind so Dinge, wenn die mich beschäftigt haben, dann habe ich das zu Papier gebracht. Als dann irgendwann mein Trainer zu mir kam und sagte, der schrieb nämlich für diese Zeitung, dass die Regionalberichterstattung ausweiten wollen und er weiß, dass ich so gerne und so viel schreibe, ob ich nicht Lust hätte, dann auch mal Sportberichte zu schreiben.
Ah, dem haben wir das zu verdanken.
Ja, genau. Den habe ich auch heute immer wieder, treffe ich den noch und danke ihm dann jedes Mal. Und er ist immer eingeladen, ist ja ganz klar, weil er hat sozusagen den roten Teppich gelegt.
Und trotzdem haben Sie dann Volkswirtschaft studiert und haben erstmal keine journalistische Laufbahn eingeschlagen.
Ja, ich habe aber parallel ja das immer schon gemacht. Also mir war das so einseitig, hat mir noch nie gefallen. Also ich habe immer Sport gemacht zum Beispiel, deswegen war klar, ich studiere keinen Sport. Und ich war jetzt schon als Sportjournalist in Anführung, verdiente ich mir so die ersten Sporen und auch die ersten Groschen. Also es gab damals 10 Pfennig pro Zeile. Damit war ich unabhängiger Unternehmer und natürlich ganz weit vorn in meiner Altersgruppe. Und es musste irgendwas anderes sein, was so auch ein bisschen in meinem Dunstkreis so vom Interesse her ist. Und da kam dann so die wirtschaftliche Komponente kam sehr gut raus und dann habe ich mich informiert und dann gab es Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft und dann habe ich so gedacht, Mensch, so die ganze Welt und Politik und was da alles mitschwebt und was mich heute auch immer noch beseelt, ist eben der Ablauf, der gerade in der Volkswirtschaft so sich abspielt und deswegen war das für mich relativ schnell klar, dass ich das machen will.
Und das mit den hohen Groscheneinnahmen kann ja auch nicht schaden, ein bisschen Wirtschaftswissen dann im Hintergrund zu haben.
Also das mit der Wirtschaft ist gar nicht schlecht, weil, soll ich mal sagen, was es damals als Termingeld gab, da bin ich ja schier auf den Rücken gefallen, es gab damals 11% auf Termingeld.
Und nicht schlecht.
Ja, aber ich hatte kein Termingeld. Das war schlecht. Und dann bin ich immer zu der Sparkasse damals bin ich gegangen, habe ich gesagt, wie kann das angehen, dass das erst ab einem gewissen Betrag ist? Das ist so ungerecht, weil ich habe nur ein ganz bisschen, was ich mir angespart habe und warum kriege ich da nicht auch 11%? Dann hat er irgendwann tatsächlich hat er gesagt, okay, wir nehmen den kleinen Betrag und legen ihn mal für 3 Monate fest bei 11%.
Also da waren Sie schon hartnäckig, ja. Da haben Sie sich nicht abwimmeln lassen und nachgefragt, das finde ich gut. Wann haben Sie denn das erste Mal ein Spiel kommentiert?
Das erste Mal war Ende der 80er Jahre, also im Fernsehen, Ende der 80er Jahre. Das war damals bei Rudi Michel, da war ich beim Südwestfunk.
Ja.
Und das war auch ein einschneidendes Erlebnis. Ich kann mich auch genau daran erinnern, es war SC Freiburg gegen den KSC. Also auch noch so ein badisches Duell. Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung und ich war so glücklich. Ich hatte mich fast gar nicht versprochen und bildete mir ein, auch immer die richtigen Torschützen gehabt zu haben. Und als ich dann montags ins Büro kam, stand dann schon Rudi Michel in der Tür und hat gesagt, kommen Sie mal bitte rein, wir müssen uns mal Ihre Reportage angucken. Dann hat er knallhart gesagt, das geht nicht, das war nicht gut, da haben sie einen Fehler gemacht, das war aber sehr stark und so und so und das. Und es war aber schon, also ich hatte dann gedacht, mein Gott, jetzt war das ganz schlecht. Aber der Mann, der war einfach sowas von toll, der hatte so ein großartiges Fachwissen. Und auf der menschlichen Seite war der so nah und hat sich wirklich immer um mich vor allen Dingen auch gekümmert, dass ich dann zwar da ein bisschen gesenkten Hauptes rausgegangen bin, aber 2 Minuten später ist er hinterhergekommen und hat gesagt, übrigens, wie läuft es zu Hause? Ist alles in Ordnung? Kann ich Ihnen helfen? Wir müssen noch mal reden, demnächst haben wir noch das andere große Ereignis. Also das gleich klar war, ich bin natürlich dabei und ich soll weiterlernen.
Was sind denn die größten Fehler, die ein Fußballkommentator machen kann?
Fußballkommentator können genauso viele Fehler machen wie ein Spieler, aber mir ist es mal passiert in meiner allerersten großen Radioreportage, das war glaube ich sogar ein Endspiel in Sachen Europapokal, aber keine deutschen Mannschaften, da fiel ein Tor gleich in der ersten Minute und die Leute standen alle, also ich konnte es gar nicht sehen, ich konnte nur so schemenhaft wahrnehmen, was da passierte und versuchte das live zu schildern und habe dann am Ende also quasi der falschen Mannschaft das Tor zugesprochen und ich saß ganz oben auf der Tribüne und das war das erste ganz große Event für mich und ich habe kurz überlegt, ob ich mich gleich darunter stürze und dann habe ich aber mich entschlossen, erst zu Ende zu sprechen, bis das Spiel zu Ende ist und dann das zu vollziehen.
Man hat ja heute das Gefühl, ganz wenig wird nur dem Zufall überlassen. War das früher anders? Also jetzt haben wir als Zuschauer immer das Gefühl, man weiß genau, wann kommt der Trainer nochmal ins Studio, wann gibt es nochmal ein Gespräch mit einem verschwitzten Spieler, der gerade aus der Situation herauskommt am Spielfeldrand. Ist es heute ganz genau geplant, anders als vielleicht noch vor 20 Jahren?
Ja, also die Abläufe sind schon ein bisschen fixer, als sie es früher gewesen sind, weil sich die Welt da drum so geändert hat. Also es gibt auch ganz natürlich klare Korridore, in denen man dann Interviews führen darf. Also ich habe es ja geliebt. 1992 bei der Fußball-Europameisterschaft stand ich damals mit Waldemar Hartmann noch unten direkt am Rand, am Spielfeldrand. Mhm. Und wir haben nur überlegt, gehst du auf die eine Seite und nimmst dir gleich ein, wenn das Spiel vorbei ist und interviewst den und ich auf die, oder bleiben wir beide hier stehen oder gehen wir gleich aufs Feld und spielen vielleicht fast mit. Also dieses Erlebnis wird man nicht wieder bekommen. Das war schon einzigartig, nicht?
Und wie das ist, wenn man diese Stadionluft tatsächlich schnuppert, dazu vielleicht gleich mehr mit Gerhard Denning. Der kennt sie alle, die großen und die kleinen Stadien. Also, wonach riecht sie, die ganz bekannte Stadionluft?
In den ganz professionellen Stadien heute anders als früher, in den kleineren immer noch genauso.
Bratwurst. Also,
Bratwurst. Ja, nee, Bratwurst. Damals gab es ja kaum Bratwurst. Also beim HSV, als ich das erste Mal da als kleiner Steppke, als Zuschauer war, gab es, glaube ich, eine Bude auf der einen Seite und eine auf der anderen. Ja. Und da waren so lange Schlangen, da kam man sowieso nicht ran, zur Freude meines Vaters, weil er nichts bezahlen musste dann. Aber ich erinnere mich vor allen Dingen noch an meine Jugend, wenn wir gespielt haben. Da waberte dann am Sonntagmorgen immer so dieses nasse Grasgeruch durch Stadion und vermischt das Ganze mit so leichten Zigaretten. Rauch, weil damals natürlich alle geraucht haben. Heute raucht man nicht mehr. Deswegen hat sich schon das Klima deutlich verändert.
Wann werden Sie als Moderator eigentlich noch nervös, wenn Sie eine Situation kommentieren müssen?
Also ich bin immer einigermaßen nervös, ist vielleicht übertrieben, aber schon so, also sehr auf Hab 8 und der Puls geht höher. Und vor allen Dingen ist es dann natürlich so, wenn es kritische Situationen gibt. Also sich hinzusetzen nach 4-6-0 Siegen, da kriegt man erstmal die ganze Mannschaft ins Studio ohne Probleme. Und da liegen sich alle in den Armen und können lachen. Aber wenn es dann eben mal ein paar Misserfolge gibt, dann auch trotzdem tapfer die Fragen zu stellen, die man so ja, wenn man den Menschen nicht direkt gegenüber sitzt, dann am Biertisch oder so, gibt es ja ganz viele dieser Formulierungen. Aber wenn man dann schon vis-à-vis sich begegnet, ist das schon mal ein bisschen anders. Und da muss man auch schon genau überlegen, wie man die Frage stellt, die man eigentlich auf der Zunge hat.
Aha, und zur Not können Sie ja immer noch Ihren Lieblingslebensabschnittspartner beruflich dann den Günter Netze anrufen, wie der das Ganze beurteilt.
Ja, wir haben manchmal Standleitung während des Spiels.
Können Sie das eigentlich nachvollziehen, dass Sie als Duo, als Kommentatoren und Moderatoren-Duo uns fehlen?
Ja, also nee, nicht wirklich. Ich denke da nicht so drüber nach. Auch nicht so, wie es entstanden ist zum Beispiel. Das war ja nie geplant. Aber was ich merke ist, dass, ich meine, der hat eine Sichtweise auf den Fußball, die hat, glaube ich, kein anderer in Deutschland. Der hat von allen Seiten als Manager, als großartiger Fußballspieler, als jemand, der Rechte verkauft hat, Bandenwerbung, der mit allen Vereinspräsidenten dieser Welt irgendwo bei einem Slibowitz an einem Tisch gesessen hat. Also der hat einen Blick auf diesen Sport und gleichzeitig auch immer noch diesen Heißhunger. Das ist schon einzigartig und das merke ich, dass uns das eigentlich gut tun würde, wenn wir das ab und zu immer noch mal wieder hätten.
Also war diese 13 Jahre, hat es glaube ich da gedauert, das genau. Vergnügen, das Sie uns bereitet haben, war das Erfolgsrezept, das Sie beide eigentlich fast, man hatte immer den Eindruck, jede Situation auch kennen?
Das ist, glaube ich, wichtig, also als Grundlage, ja. Aber dass das so zwischen uns so gefunkt hat, das hat auch damit zu tun, dass wir auch beide sehr große Lust haben, uns darüber auch sozusagen in den Clinch zu gehen und darüber zu streiten. Das mag ja auch nicht jeder, nicht? Also es gibt ja diejenigen, die das, ihre Meinung vielleicht gar nicht sagen wollen und schon gar nicht öffentlich. Oder diejenigen, die sagen, wenn ich das mal gesagt habe, so ist es, ja. Und den Rest kann es vergessen. Aber das Schöne war ja, jeder von uns hat ja so seinen Blickwinkel und wir haben uns darüber eben auch mal streiten oder auseinandersetzen können. Mhm. Und das macht das natürlich interessant, also auch für mich jedenfalls immer.
Wie ist das denn eigentlich, wenn man so einem Helden seiner Jugend, sportlichen Helden seiner Jugend, dann tatsächlich begegnet und auf Augenhöhe miteinander arbeitet?
Ich habe das ganz schnell nicht mehr so gesehen, weil so wie er mich ja immer behandelt hat zwischendurch, habe ich gedacht, pah, das ist jetzt auch egal.
Aber so schlimm kann es nicht gewesen sein, wenn der sogar Ihr Trauzeuge war.
Nein, wir sind wirklich gut befreundet, aber manchmal habe ich ihn schlecht behandelt und er mich auch. Was aber nie war, und das ist der große Vorteil bei uns gewesen, wir konnten uns hundertprozentig aufeinander verlassen. Also wenn man sich das mal angucken würde, an Tagen, an denen einer von uns beiden nicht gut drauf war, kommt ja auch immer wieder vor, hat es von diesen Techtelmechteln keine gegeben, weil der andere hat sofort gemerkt, das ist heute nicht der Tag dafür.
Aus Fußballermündern kommen ja häufig so echte Klassikersprüche. Haben Sie da so eine Lieblingswortschöpfung?
Ja, ich habe tatsächlich eine, aber das ist jetzt gar nicht, weil die so überlegt ist. Also den Ente Lippens, den habe ich auch nochmal wirklich persönlich auf dem Feld kennenlernen dürfen in der Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Mhm. Haben wir mal Seite an Seite gespielt, beziehungsweise er hat mich mit durchgeschleppt. Der hat doch damals diesen legendären Spruch gebracht, als der Schiedsrichter zu ihm meinte, ich verwarne Ihnen, hat er sofort, und das muss man sich mal vorstellen, aus der Situation heraus, mitten im Spiel, ad hoc antwortet der, ich danke Sie. Ja, also es geht ja gar nicht besser. Und da merkt man schon, wie unter die Haarspitzen, die mit Adrenalin voll sein müssen, nicht nur für das Spiel, sondern der ist ja sowas von wach gewesen und dann diesen Witz. Davon gibt es übrigens ganz viele. Also was sich da so auf dem Feld manchmal abgespielt hat, verbal, das hätte man gerne auch aufgeschrieben.
Naja, aufgeschrieben haben Sie ja einiges, Herr Delling, vom Bosman-Urteil über Konzeptfußball, über aktuelle Trainertaktiken, Bestechungsskandale, all das ist wiederzufinden in Ihrem neuesten Buch, 50 Jahre Bundesliga, denn das feiert die Liga ja in diesem Jahr und darüber reden wir gleich ein bisschen. 50 Jahre Bundesliga, da hat sich sicherlich viel verändert. Gerhard Delling, Sie begleiten als Sportkommentator seit 2 Jahrzehnten das Fußballgeschehen. Heute sind Vereine richtige Unternehmen. Es geht um viel Geld und um Manager.
Früher gab es keinen Manager. Also die haben sich getroffen und haben Fußball gespielt. Und dann hatten sie irgendwann mal einen richtigen Trainer. Und Manager gab es dann vielleicht mal irgendwann einen hier, einen dort. Zum Teil wurde das nebenberuflich gemacht. Und heute, das ist alles gewachsen. Ja, also heute stehen da ganz viele tolle Autos natürlich auch vor den Stadien, woran man schon sieht, dass das ja auch sehr prosperierend ist und dass man damit richtig Geld verdienen kann. Aber man sieht daran auch, dass es sehr, sehr professionell geworden ist. Und das sind heute im guten Falle wirklich auch richtig gut geführte Unternehmen.
Das hat aber eben auch etwas mit der frühen Leistungsförderung zu tun und diesen Leistungszentren, die die Clubs mittlerweile alle hatten, was es ja früher auch nicht gab.
Nein, sie mussten ja irgendwann reagieren, weil früher hat man gesagt, wir haben so tolle Fußballer und wir sind so erfolgreich und wir sind so gut. Und das stimmte ja gerade in den 70er Jahren ja auch auf jeden Fall, auch in den 80ern noch. Aber es wurde dann ja immer weniger. Und die Entscheidung, also ich weiß, wir haben darüber diskutiert, das war die erste WM mit Günter Netzer 98 in Paris. Da hat er schon darauf hingewiesen, dass das so einfach nicht weitergehen kann. Alle ziehen an uns vorbei, wir müssen das professionalisieren, wir brauchen andere Strukturen. Und dann wurden die ja auch so halbherzig erstmal in Angriff genommen, bis dann 2000 mit der Europameisterschaft der wirkliche Tiefpunkt kam. Und von da an ging es dann also tatsächlich immer sukzessive, erstmal ganz vorsichtig nach vorn. Und heute ernten wir die Früchte.
Worauf Sie auch nochmal einen Blick geworfen haben, das ist natürlich eben auch immer der Trainer, der eine Mannschaft aussucht, aufstellt, sie führt, sie wachsen lässt. Und da haben Sie ganz unterschiedliche, das fand ich ganz spannend, so Trainerpersönlichkeiten auch nochmal herausgearbeitet. Welcher ist Ihnen denn am nächsten? Es gibt Otto den Ersten natürlich, es gibt Magath.
Ja, also bei Otto wäre jetzt gut, weil ich bin verheiratet. Also insofern, das hat er immer geliebt. Spieler, die verheiratet sind und dann abends zu Hause sitzen.
Wobei, aha.
Ja, genau. Damit kann ich dann auch nicht immer dienen. Aber wer mich am meisten beeindruckt hat, das war die Begegnung eigentlich so fast mein Coming Out. Das war Ernst Happel, ein Trainer, der mit gar keinem Journalisten eine Zeit lang sprach. Und ich war bei meinem ersten Spiel fürs Radio, richtiges Topspiel, HSV gegen Bayern, volles Volksparkstadion, das war schon sehr erdrückend und mein damaliger Chef, der sagte, ja geh doch mal ruhig runter und frag den Happel, wie der jetzt spielen will. Und ich habe das natürlich auch gemacht, ich konnte mich da auch nicht wehren. Stand vor dem und der hat wohl gedacht, mein Gott, was ist das für eine armselige Gestalt, dem Jungen muss geholfen werden.
Der zittert so mit dem
Jungen. Ja, genau. Und der hat mir dann tatsächlich alles erzählt und zwar wirklich Insider-Geschichten, die auf dieses Topspiel gemünzt waren und ich kam zurück und erzählte das also meinem Chef und der lachte sich halb tot und sagte, Mensch, das hat er dich aber schön auf den Arm genommen, aber Hut ab, dass er überhaupt mit dir gesprochen hat. Und dann irgendwann, eine halbe Stunde später, liefen die dann auf und siehe da, es stimmte alles bis ins Detail und das war natürlich erstmal für mich sowieso toll. Also,
erstmal 10 Zentimeter gewachsen, ja, breite
und
Schultern.
Ich habe dann schon gern zurückgelacht, aber ich habe erst da kapiert, was der eigentlich gemacht hat. Also der hat wirklich gedacht, er müsste mir helfen und das hat er getan.
Unglaublich, dass diesen Trick anzuwenden, sich da als zitterndes Häufchen Elend zu stellen.
Ich bin da runtergegangen, habe meine Hand ausgestreckt und kam damals vom kleinen Sender Welle Nord im Norddeutschen Rundfunk und habe gesagt, mein Name ist Gerhard Delling, ich bin von der Welle Zeile Nord und ich hätte 2, 3 Fragen an Sie. Dürfte ich Ihnen die jetzt stellen? Und dann hat er gesagt, hat mich angeguckt von oben nach unten, also wirklich, wie man sich das im Kino vorstellt, keinen Ton gesagt und hat so nach so einer Pause von gefühlt 4 Minuten, aber es waren wahrscheinlich nur 10 Sekunden, hat er gesagt, was wollen Sie wissen?
Ja, der Mann hat Chuzpe. Und haben Sie damals eigentlich gedacht, als junger Mann von der Welle Nord, dass Sie mal so eine Karriere machen werden?
Nein, ich habe aber allerdings auch nie in Karriere gedacht. Also ich habe wirklich niemals gedacht, dass ich zum Beispiel mal Fernsehmoderator werde oder so.
Aber wovon haben Sie geträumt?
Geträumt habe ich eigentlich nicht so sehr. Ich habe immer daran gearbeitet, deswegen hat mich das auch so fasziniert. Ich hatte die besten Chefs, also Armin Haufe war eine Legende in Sachen Radio und auch ein ganz akribischer Arbeiter und dann Rudi Michel. Und ich habe tatsächlich immer gedacht, oh, ich würde das so in die Richtung, wenn ich das mal hinbekomme, dann habe ich ganz viel erreicht. Und dann guckst du den nächsten Schritt so ungefähr. Und das hat mich immer beseelt.
Aber eben immer begleitet von einer sehr kontinuierlichen, ganz gewissenhaften Arbeit, ohne die es natürlich auch beim Sport nicht geht.
Nee, auf keinen Fall. Ich finde,
damit wir es nochmal klarstellen. Für viele ist es ja ein Hobby. Das ist eine ganz konzentrierte Arbeit.
Nein, man darf das, das ist auch Hobby. Also das ist ja das Schöne für mich. Aber heute ist es schon ein bisschen anders. Also ich sage immer, es gibt 2 Möglichkeiten, heute Karriere zu machen. Entweder man tut so, als würde man etwas machen und sich da richtig reinsetzen. Oder man versucht wirklich, sich Wissen anzueignen und kann dann auch was und hat einen Fundus. Ich tendiere immer mehr zur zweiten, weil die Konkurrenz nicht so groß ist, sage ich dann immer. Aber die andere geht auch. Also müssen wir uns nichts vormachen. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Das sind Leute mit wirklich ganz anderen, großartigen Talenten, die wahnsinnig tolle Shows machen können. Aber da zum Beispiel habe ich mich nie gesehen.
Nee, Sie haben sich ganz klar entschieden für den Sportjournalismus. Und da bekommen wir von Ihnen ja immer wieder knallharte Fakten. Und wo Sie die sammeln und wo Sie sich vorbereiten in Hamburg, dann dazu vielleicht gleich mehr. Mein Gast des Tages ist heute Gerhard Delling, unüberhörbar, ein Norddeutscher. Seine Heimat hat er nicht verlassen, auch wenn er beruflich natürlich in zahlreichen Fußballstadien immer wieder zu Hause ist. Herr Delling, Sie leben in Duvenstedt. Das ist doch gar nicht so ganz Hamburg.
Ja, Duvenstedt gehört aber doch zu Hamburg. Ich spuck direkt rüber nach Schleswig-Holstein. Das sind, 200 Meter. 200 Meter Schleswig-Holstein und dann kommt das große Moor, ein richtiges Moor.
So geil die dat.
Ja, seitdem meine Frau weiß, dass es das Moor gibt, ist sie immer ganz nett zu mir.
Aber man kann sich sie so auf dem Land gar nicht vorstellen. Ich sehe sie immer so in der Großstadt, in vollen Stadien. Aber das sind sie eigentlich gar nicht dann.
Doch, beides. Also mich interessiert auch beides. Weil ich aber ja so viel unterwegs bin, ist das schon echtes Refugium. Und vor allen Dingen, ich sag mal so, für Kinder in Hamburg habe ich immer gedacht, solange sie ganz klein sind, ist natürlich nicht ganz ungefährlich aufgrund des Verkehrs. Mittlerweile sind die aus den Gröbsten raus. Da könnte man tatsächlich auch mal wieder darüber nachdenken, direkt in die Stadt zu ziehen. Aber ich fand das immer ganz toll.
Also alles ist da, tolle Nachbarn, gute Sportmöglichkeiten für Gerhard Delling. Sie spielen selber noch in der Altherrenmannschaft, das haben wir am Anfang angesprochen. Und jetzt gibt's Probleme mit dem Knie, muss ich mir da Sorgen machen? Ist es das linke oder das rechte?
Also Sie müssen sich keine Sorgen machen, aber ich mache mir insofern Sorgen, weil ich feststelle, dass irgendwie jetzt greift das Alter an und ich tatsächlich wahrscheinlich mal ein bisschen aufhören muss. Es ist das rechte Knie, hatte ich vor 12 Jahren mal einen Kreuzbandriss und letztes Jahr ein Meniskus-OP und auch einen leichten Knorpelschaden jetzt.
Hat alles mit dem Fußball zu tun.
Ja, na klar. Das war, und jetzt ist es wahrscheinlich tatsächlich so, dass ich da nochmal irgendwie ein Abschiedsspiel machen muss und dann vielleicht mal doch was anderes tun muss.
Ja, wahrscheinlich die Spiele dann des TSV Sasel dann kommentieren.
Nee. Ich muss die Zeit, die ich da im Augenblick habe und aufwende, die muss ich dann schon nutzen, um mich anderweitig irgendwie fit zu halten. Also muss man sehen, vielleicht fahre ich ein bisschen Fahrrad.
Wir kennen Sie natürlich als jemand, der im Norden, im NDR auch die eine oder andere Sendung moderiert, aber natürlich von großen Sportereignissen. Aber Sie sind jetzt nicht so der Typ, den man regelmäßig auf dem roten Teppich sieht und bei vielen Ereignissen so aus dem Showgeschäft.
Das stimmt, weil erstens habe ich, also die Zeit ist doch schon relativ begrenzt immer auch und sehr knapp. Und ich bin aber auch gerne auch mal da, wenn es so in Abständen auch eine schöne Veranstaltung ist. Aber nun ständig... Dafür gibt es zu viele Dinge, die mich interessieren und ich schaffe das zeitlich auch gar nicht. Also ich habe da andere Prioritäten manchmal.
Jetzt sprechen wir heute an einem Sonntag miteinander. Haben Sie ein typisches Sonntagsritual?
Ja, aufstehen, duschen, Anzug anziehen und dann zur Arbeit gehen.
Sehr schön. Gut, dass Sie nur am Sonntag duschen.
Nein, aber denn, das ist ja schon immer, wenn man eine Sendung hat und steht da, dann muss man sich schon überlegen, was man anzieht. Und deswegen, ich empfinde es als Riesenluxus an den Tagen, an denen ich frei habe, dass ich mir das nicht überlegen muss. Da sehe ich also, glaube ich, fürchterlich aus.
Ich dachte, Sie hätten jetzt immer so eine Stylistin dann, die vom Sender geschickt wird und morgens Ihnen alles rauslegt.
Da wird niemand geschickt und rauslegen tut sowieso schon mal keiner. Ich gehe mal kurz an meiner Frau vorbei und die sagt dann, oh bitte nicht. Oder sie sagt, super, und dann geht's.
Gut, und allen sei ihr neues Buch empfohlen. Das ist ein sehr, muss man sagen, an vielen Stellen eben auch sehr persönlicher Einblick in 50 Jahre Bundesliga. Ganz bewegende Momente, große Momente der Fußballgeschichte. Und wer Fan ist von großen Spielern, der wird denen dort begegnen. Uwe Seeler, Uli Hoeneß, Günter Netzer. Vielen Dank.
Gerne. Ich danke.
Tschüss.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Schönen Sonntag.
Ebenso. Tschüss.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.